Doppelnaturen. Wenn Einstein dafür frei gewesen wäre, hätte er möglicherweise den Gedanken haben können, der die Sache bald entscheidend ins Rollen brachte. Es geht um den Gedanken der Symmetrie, mit dem Einstein so vertraut war und der bei den Atomen noch fehlte. Bohr hatte ihn benutzt, als er die Unstetigkeit der Energie nicht nur dem Licht, sondern auch der Materie zubilligte. Und im Rückblick ist klar, welcher Schritt als nächstes vollzogen werden musste, nämlich die Materie nicht von der wirksamen Idee der Dualität auszuschließen, die bislang nur auf das Licht angewendet wurde. Noch zögerte die Gemeinde der Physiker, auch einem Elektron sowohl Wellen- als auch Teilchencharakter zuzuordnen, und zwar aus gutem Grund. Jeder Physiker, der einigermaßen bei Verstand war, fragte sich, wie kann etwas, das nachweislich eine Masse hat und sogar zusätzlich eine Ladung trägt, eine Welle sein? Trotzdem, der Vorschlag, die Idee der Dualität in der genannten Weise auszuweiten und durch die Existenz von Materiewellen symmetrisch zu machen, lag in der Luft, und er kam 1924. Er stammte von dem französischen Physiker Louis de Broglie, der sich mit dieser weiteren Umwertung als erster vorwagte und zunächst dafür verlacht wurde. De Broglie blieb aber ruhig und verwies auf die besondere Qualität seiner Wissenschaft, nämlich auf die Möglichkeit, seinen Vorschlag in einem Experiment zu untersuchen. Wellenbewegungen zeigen bekanntlich das Phänomen der Interferenz, bei dem Licht und Licht zusammen Dunkelheit ergeben kann. Vielleicht kommen sich auch Elektronen gegenseitig ins Gehege und verhindern ihre Anwesenheit an bestimmten Orten, wenn man ihre Bewegung geeignet und geschickt genug miteinander verweben kann. Tatsächlich konnte bald gezeigt werden, dass de Broglies ketzerischer Vorschlag Bestand hatte und Elektronen wie das Licht eine duale Natur haben und nicht nur als Teilchen, sondern auch als Welle in Erscheinung treten. Die Doppeldeutigkeit der Wirklichkeit hatte sich somit verdoppelt, und spätestens jetzt schien es ratsam, sie sehr ernst zu nehmen. Bohr versuchte es mit dem Vorschlag, den er als Idee der Komplementarität vortrug und der sich als extrem tragfähig erweisen sollte. In dem vielleicht etwas zähen und mühsamen Wort Komplementarität steckt das lateinische Completum, das auf das Ganze hinweist, um das sich jedes Erkennen bemüht. Komplementarität besagt allgemein, dass ein Phänomen, wie etwa Licht, umfassend und in ganzer Fülle nur durch zwei Aspekte verstanden werden kann, die sowohl zusammengehören als auch widersprüchlich sind. Für jede Erscheinung gibt es Erklärungen, die gegensätzlich klingen und trotzdem gleichberechtigt sind. Die komplementären Theorien einer Sache sind jeweils richtig, aber keine von ihnen allein erfasst die Wahrheit. Das können sie nur gemeinsam. Komplementarität hat eine konkrete und eine allgemeine Bedeutung. Konkret bedeutet die Idee, dass mit einem Blick, mit einer Sichtweise allein niemand vollständig erfasst, was zum Beispiel Licht ist. Komplementarität besagt in diesem speziellen Rahmen, dass Erscheinungen aus der Sphäre der atomaren Wirklichkeit nur durch experimentelle Anordnungen zu definieren, also festzustellen sind, die sich gegenseitig ausschließen und nie gleichzeitig anzuwenden sind. Man kann entweder die Interferenz von Licht untersuchen und damit seinen Wellencharakter ermitteln, oder man kann das Auftreffen von Licht auf Metallen untersuchen und damit seinen Teilchencharakter feststellen. Man kann entweder fragen, ob Licht ein Teilchen ist, oder man kann fragen, ob Licht eine Welle ist, und in beiden Fällen ist die Antwort positiv. Man kann nur nicht beide Fragen in einem Aufwasch stellen. Allgemein weist die Idee der Komplementarität darauf hin, dass nicht nur im kleinen, also im experimentellen Detail, sondern auch im großen zwei gegenläufige und sich scheinbar widersprechende Ansätze gleichberechtigt nebeneinander stehen können. Die Natur können wir zum Beispiel als Mutter Erde verehren und komplementär dazu als Rohstoffquelle nutzen. Und was die Erklärung der Farben angeht, so macht es keinen Sinn, Goethe gegen Newton auszuspielen, denn beide behandeln komplementäre Aspekte einer Sache. Sie kommen dabei zu ihren unterschiedlichen Weisen des Vorgehens, weil sie sich komplementärer psychischer Funktionen bedienen. Goethe empfindet mehr, wenn er Farben sieht, und Newton analysiert mehr, wenn er die Wege der bunten Lichtstrahlen verfolgt. Für Newton ist ein farbiger Lichtstrahl einfach, nämlich durch eine Wellenlänge bestimmt, und das Sonnenlicht ist zusammengesetzt. Und für Goethe gilt das Umgekehrte. Das Sonnenlicht ist einfach da, während der farbige Lichtstrahl da herausgelöst werden muss. Es wird noch dargestellt werden, dass das polare Paar Newton und Goethe als persönliches Beispiel für die viel umfassendere Komplementarität von Kunst und Wissenschaft steht, die am Ende des Buches umkreist und erkundet wird. Mit der Komplementarität und ihrer Anwendung auf physikalische Objekte scheint auf den ersten Blick eine Begrenzung in die wissenschaftliche Erkundung der Atome und des Lichts zu kommen. Schließlich lässt sich unter dieser Vorgabe zum Beispiel über ein Elektron nur etwas sagen, nachdem eine Wechselwirkung mit ihm stattgefunden hat, beziehungsweise nachdem eine Messung mit einem geeigneten Apparat gemacht worden ist und man die damit zusammenhängenden Eigenschaften wörtlich festgestellt hat. Dies trifft zwar zu, bietet aber nichts Neues unter der Sonne der Philosophie und stellt nur die Bestätigung einer alten Einsicht dar, die bei Immanuel Kant nachzulesen ist und mit dem Stichwort »Ding an sich« zusammenhängt. Bekanntlich hat kein Mensch Zugang zu dem verflixten »Ding an sich«, dem eigentlich Seienden, wie es im Lexikon genannt wird. Uns stehen nur die von ihm ausgehenden bzw. an ihm erfassbaren Sinnesdaten und sein daraus von unserem rechnenden und malenden Gehirn angefertigtes und in unserem Kopf präsentes Bild zur Verfügung. Kein Mensch kennt einen Baum oder ein Blatt an sich. Vielmehr kennen alle Menschen nur den Baum, den sie im Kopf haben und dessen Blätter dort im Wind bewegt werden und dabei vielleicht sogar rauschen und Erinnerungen wachrufen. Kants Erkenntnisgebot bestätigt und präzisiert Bohrs Gedanke der Komplementarität. Er fasst auf der Ebene der Atome die Erfahrungen zusammen, die seiner Wissenschaft möglich sind. Weder das Elektron an sich noch das Photon an sich ist ein Thema für einen Forscher. Beide treten nur als beobachtbare Phänomene in Erscheinung und beide bleiben physikalisch so unerreichbar, wie es sich philosophisch gehört. Sie sind genauso ein Etwas, wovon wir nichts wissen können, wie Kant schreibt, der gänzlich unbestimmte Gedanke von etwas überhaupt. Von einer neuen und besonderen Einschränkung des Wissens kann daher also bei der Komplementarität keine Rede sein. Und eher scheint das Gegenteil der Fall zu sein. In gewisser Weise wissen wir mit den Fortschritten der Physik doch etwas mehr über die Elektronen bzw. Photonen als vorher. Unser Unwissen ist nämlich genauer geworden. Wir haben sehr bestimmte Gedanken über die Unbestimmtheit des Etwas, um das es dem Erkennenden geht. Während vor dem Aufkommen der Quantenphysik mit ihrer Komplementarität bekannt war, dass wir von einem Elektron bzw. Photon an sich nichts wissen können, gilt nach der Quantentheorie, dass es selbst an dem Elektron bzw. Photon an sich nichts zu wissen gibt. Es trifft nicht zu, wie man meinen könnte, dass ein Elektron bzw. Photon bestimmte Eigenschaften hat, die nur unbekannt bleiben, solange sie nicht gemessen worden sind. Es trifft vielmehr zu, dass die Eigenschaften von Elektronen bzw. Photonen unbestimmt sind und es so lange bleiben, bis jemand nach ihnen fragt und das entsprechende Experiment macht. Elektronen bzw. Photonen an sich stellen keine Wirklichkeit dar. Vielmehr bieten sie nur Möglichkeiten, und es liegt an uns, zwischen ihnen zu wählen. Die eben formulierte Einsicht ist fast noch populärer als der schon erwähnte Quantensprung. Es handelt sich um die Idee der Unbestimmtheit, die ihren konkreten Ausdruck in den Unbestimmtheitsrelationen bekommen hat, die auf Werner Heisenberg zurückgehen. In etwas laxen Formulierungen ist häufig von den Unschärferelationen die Rede, wobei dieser Ausdruck auch deshalb verbreitet ist, weil er die Rückübersetzung der englischsprachigen Fassung der Unbestimmtheit ist, die als Uncertainty übersetzt worden ist. Das Wort Unschärfe legt beim ersten Hören die Vermutung nahe, als ob jemand die ungenaue Messung einer an sich genau festliegenden Größe macht. Und Heisenbergs Einsicht wird oft am Beispiel der Ortsmessung eines Elektrons dargestellt, deren Durchführung die Möglichkeit vereitelt, seine Geschwindigkeit präzise zu bestimmen. Tatsächlich benötigt jemand, der die Position eines Elektrons bestimmen will, dazu Licht. Und das heißt, er muss dessen Photonen mit den anvisierten Elektronen in einem Atom zusammenstoßen lassen. Die Wechselwirkung erfolgt dabei unstetig, wie Planck und Einstein als erste nachweisen konnten, also durch Austausch von mindestens einem Quantum. Das gesehene Elektron ist damit verschieden von dem ungesehenen Elektron, und es hat nachher sicher eine andere Geschwindigkeit als vorher. Elektronen sind also auch nicht besser als Menschen, die sich anders verhalten, wenn sie beobachtet werden. Es ist also keine Frage, dass der Messvorgang das Objekt verändert. Der entscheidende Punkt steckt aber an einer anderen Stelle, nämlich vor jedem experimentellen Eingriff. Anders als die Erkenntnistheorie der Philosophen kann die Atomtheorie der Physiker tatsächlich über die Dinge an sich etwas sagen, und zwar welche Möglichkeiten ihnen bei aller Unbestimmtheit offenstehen. Sie existieren nicht als feste Wirklichkeit, sondern vibrieren in all ihren Möglichkeiten, die ihnen sogar gleichzeitig zur Verfügung stehen und die sie jederzeit, sobald jemand eine Messung oder eine Beobachtung macht, besetzen können. Das Elektron an sich ist eine Überlagerung all der Zustände, die es einnehmen kann. Experten reden dabei vom Prinzip der Superposition. Und sie würden sich gerne ein Bild davon machen. Anders ausgedrückt, im Innersten der Welt sind Wahrscheinlichkeiten. Und die Physik kann berechnen, dass eine von ihnen eins wird und alle anderen verschwinden, wenn ein Eingriff von außen kommt. So kennt man sich mathematisch aus. Was allerdings fehlt, ist ein Weg, auf dem das Erkannte zur Anschauung zu bringen ist. Was fehlt, könnte man eine symbolische Darstellung des mathematisch Erfassten nennen, die wie ein Fenster den Durchblick auf die imaginäre Tiefe der Realität erlaubt. Und es braucht nicht betont zu werden, dass die Wissenschaft an dieser Stelle auf die Hilfe der Kunst angewiesen ist.